Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb, sagt Ihnen Monika Barget. Heute sprechen wir über die Grundstrukturen der Gotteserfahrung im christlichen Glauben. Anhand der Mystiker möchte uns Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuit aus Frankfurt am Main, heute erklären, wie Gotteserfahrung möglich ist und was sie bedeutet. Wir freuen uns jetzt auf den Vortrag von Pater Professor Dr. Schneider.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich mit Ihnen zunächst theoretisch über die Wege der christlichen Gotteserfahrung nachdenken. Vielleicht gibt es in einer zweiten Sendung noch einmal die Möglichkeit, die praktischen Konsequenzen aus unseren heutigen Überlegungen zu ziehen. Immer wieder wird gefragt, woher weiß ich, ob ich im Gebet überhaupt Gott erfahre? Und wann weiß ich, dass es sich um eine Gotteserfahrung handelt? Kann es überhaupt so etwas wie eine Gotteserfahrung geben? Oder ist es nur eine Glaubenserfahrung? Was ist der Unterschied der christlichen Glaubenserfahrung gegenüber anderen Erfahrungen in anderen Religionen? Bei einer Tagung fragte einmal einer: Ich bin nun pensioniert, wie kann ich eigentlich ein Mystiker werden? Er meinte vielleicht, dass ich ihm einige Winks und Tricks geben und nennen könnte, wie er auf dem Weg der Mystik voranschreiten könne. Aber ich gab ihm einfach die Antwort: Ja, dann müssen Sie sich taufen lassen. Und er fragte dann weiter: Ja, woher weiß ich, dass es sich um eine Gotteserfahrung dann handelt und dass ich eine mystische Erfahrung habe? Und daraufhin antwortete ich: Ja, vermutlich wird es Ihnen peinlich sein. In beiden Antworten wollte ich etwas sehr Wesentliches zum Ausdruck bringen. Eine Glaubenserfahrung kann nicht über das hinausgehen, was wir mit der Taufe empfangen haben, und das andere, eine Glaubens- und Gotteserfahrung ist nicht etwas, was wir erreichen und durch Tricks uns aneignen können. Alles ist hier letztlich Geschenk und Gnade. Über diese beiden Fragen, die dieser Pensionär mir stellte, möchte ich mit Ihnen nun weiter nachdenken, vor allen Dingen auch in ihren theoretischen Konsequenzen. Die Frage nach der Möglichkeit einer Gotteserfahrung stellt sich ja in unserer heutigen Zeit in einer Situation des Umbruchs. Wir leben heute in einer der großen Krisenzeiten unseres Glaubens. Eine Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit von Gotteserfahrung im Glauben werden wir erst finden, wenn wir das Phänomen der Erfahrung des Glaubens in ihren verschiedenen Kontexten bedenken können. Am Anfang werden wir eine kurze Reflexion halten über die Bedeutung unseres Themas. Dann geht es um eine inhaltliche Bestimmung christlicher Glaubenserfahrung und sodann um eine Unterscheidung der Geister. Zunächst die Frage nach der Gotteserfahrung. Bei der Frage nach der Möglichkeit von Gotteserfahrung handelt es sich um kein Sonderthema in unserem Leben des Glaubens, sondern um eine Grundfrage. Wir wollen zeigen, dass es in unserem Thema um das Zueinander von Theorie und Praxis im Leben des Glaubens geht. Das, was wir glauben, will ja ausbuchstabiert werden im Leben des Glaubens. Und die Authentizität christlicher Spiritualität zeigt sich darin, ob sie die Kraft besitzt, dass wir das, was wir glauben, auch in den Alltag bringen und dass es sich im Alltag bewährt. Mit etwas mehr Spiritualität allein lassen sich die Probleme unserer Zeit nicht aus der Welt schaffen, sondern lediglich vorläufig für das subjektive Empfinden erträglicher erscheinen. Glaubensinhalt und Glaubenspraxis müssen vielmehr zu einer inneren Einheit kommen. Erst wenn das, was wir glauben, sich auch bewährt im Alltag, nur dann ist es authentisch. Offenbarung bleibt ja in das konkrete Leben vom Menschen vermittelt. Und im existenziellen Vollzug menschlichen Lebens muss das Gehörte, Geglaubte und Verkündete angenommen werden. In der Terminologie der Schultheologie meint dies die Zusammengehörigkeit von Fides qua queritur, also dem subjektiven Glaubensvollzug, und dem Fides quae creditur, also der objektive Gegenstand unseres Glaubens. Beides gehört zusammen, dass nämlich das, was wir glauben, sich bewahrheitet in dem, wie wir glauben. Das Neue jeder Glaubenserfahrung lässt sich aber nur erzählend identifizieren, wie sich auch die Erfahrung des Leidens in keine spekulative Argumentation begrifflich auflösen lässt. Was Leid ist, da kann man viele Bücher drüber lesen. Aber letztlich helfen wird uns nur das Zeugnis inmitten des Leides. Deshalb ist die Erzählung in unserem Glauben keine vorkritische Ausdrucksform, sondern Trägerin des Erfahrungsgehaltes vom Glauben selber. Die Heilige Schrift ist ein anschauliches Beispiel hierfür. Sie gibt keinen theologischen Traktat, sondern sie erzählt uns an verschiedenen Gestalten, wie das ist, wenn man glaubt. So sind die Erzählungen narrative Theologie. Erzählend wird dargestellt, was wir glauben. Unterschiedliche Erfahrungen, Sprachformen, Motive, Deutungsmuster, Handlungsmuster des Glaubens stehen im biblischen Zeugnis nebeneinander und sie werden gar nicht theoretisch oder theologisch auf einen einheitlichen Nenner gebracht. Die Theologie des Lukas ist eine andere als die des Markus und noch einmal anders als die des Johannes. Aber sie alle erzählen das eine des Glaubens in sprachlich unterschiedlicher Gestalt. Ein weiteres. Glaube ist nicht nur Praxis, Glaube bewährt sich nicht nur im Erzählen, sondern noch ein drittes gehört zur Frage nach der Gotteserfahrung. Nämlich gerade in Krisen und an den Reibungsflächen des gesellschaftlich und zeitgeschichtlichen Geschehens zeigt sich ab, was wir glauben. Nämlich gerade in Krisenzeiten helfen uns keine großen Theorien und keine erprobten Handlungsmuster, sondern man muss wieder neu darum kämpfen, zur Authentizität des Glaubens vorzudringen. Grundsätzlichen Umbrüchen im Glauben und der Kirche ist es eigen, dass sie sich in den Lebensgeschichten der Menschen ankündigen. So merken wir ja gerade, dass unsere Zeit als Krisenzeit sich abzeichnet in gescheiterten Biografien, in Zerbrechen von Lebensentwürfen und anderem mehr. Und gerade in diesem Zerbrechen und Scheitern müssen wir nach einem neuen Konzept des Glaubens suchen. Nicht ein neuartiges, sondern in der Treue zur Tradition und zu dem, was wir glauben, aber doch in einer neuen Gestalt. Und meist wird diese neue Gestalt mehr spontan und intuitiv gesucht. So können wir sagen, haben wir viele Zeugnisse davon in den neuen geistlichen Gemeinschaften. Sie suchen nach einer neuen Gestalt des Glaubens, eher intuitiv und spontan, aber in Antwort auf unsere Zeit. Also, Glaubenserfahrung ist nicht etwas Überzeitliches, sondern sie wird immer neu sich zu bewähren haben in den jeweiligen Zeitabschnitten, in den Krisen und in den Herausforderungen unseres Augenblicks. Und noch ein weiteres. Glaubenserfahrung bedarf immer der Nachfolge. Es genügt nicht, einen Kurs zu belegen und über Glaubenserfahrung nachzudenken oder ein Buch zu lesen, sondern erst im Tun wird sich das wahre Wissen herausbilden. Erst wer Täter des Wortes ist, wird auch zum wahren Zeugen des Wortes. Vielleicht war es ein Manko der christlichen Glaubensüberlieferung, dass sie viel zu sehr über die Gestalt des Sünders nachdachte und nicht zu sehr über die Gestalt des Heiligen. Heilige sind gelungenes Leben aus dem Glauben. Und gerade im Leben der Heiligen zeichnet sich ab, was überhaupt Glaube in einer jeweiligen Zeit ist. Unsere Not, unsere Gegenwart liegt vielleicht darin, dass wir nur wenige Heilige haben oder nur um wenige Heilige wissen, worin sich eine neue Zeit und eine neue Gestalt des Glaubens abzeichnet. Sehr wichtig hier zum Beispiel die Gestalt Johannes Pauls II. Dort haben wir viele Züge eines solchen neuen Weges, wie Glaube in unserer Zeit sich zu bewähren hat. Oder denken Sie an Mutter Teresa, und anderen. So viel also zur Frage nach der Gotteserfahrung in unserer Zeit. Es ist eine Zeit des Umbruchs, des neuen Suchens, aber auch des Abtastens von neuen Modellen. Nun ein zweiter Abschnitt, nämlich: Worin besteht überhaupt eine gläubige Erfahrung und worin könnte eine Gotteserfahrung bestehen? Hierzu einige grundsätzliche, teils theologische Überlegungen. Christliche Mystik und christliche Erfahrung zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer eine Christuserfahrung ist. Und so werden wir gerade in den weiteren Überlegungen immer wieder auf die Mystiker zurückgreifen können. Nicht, weil sie etwas anderes erfahren als wir im normalen Alltag, sondern weil sich gerade in der Mystik das heraushebt, was das Spezifische einer christlichen Glaubenserfahrung ist. Und das Spezifische christlicher Glaubenserfahrung ist, dass sie nicht eine ichhafte Erfahrung ist, auch nicht nur eine anonyme, sondern sie führt letztlich in die Begegnung mit Christus. Christus ist Objekt und Subjekt christlicher Glaubenserfahrung. Und war es so, dass ein Prophet oder Religionskunder eine besondere Erfahrung des Göttlichen hatte und sie dann ins Wort brachte oder verkündete, so verhält es sich doch bei Christus anders. Er hat nicht nur eine besondere Erfahrung von Gott, sondern er ist die Erfahrung Gottes. Wir können nichts anderes über Gott sagen, als was Christus selbst ist. Und so können wir am Leben Jesu das ablesen, wer und was Gott ist. Christus ist die Erfahrung Gottes. Deshalb wird es auch das genuin Christliche einer Glaubenserfahrung sein, dass sie letztlich Christus zum Objekt und zum Subjekt hat. Der Weg des Glaubens besteht darin, den Weg Jesu nachzugehen und die Botschaft von der Menschwerdung in das Erfahren Gottes zu übersetzen. Aufgrund dieser Grundlegung bleibt jede Erfahrung im Glauben ein Geschenk. Als Gabe kann sie letztlich nicht gemacht werden, sondern nur empfangen werden. Christus kann uns diese Erfahrung nur schenken. Deshalb kann man Glaubens- und Gotteserfahrungen nicht auf einem Kurs lernen. Man kann sie nicht erzwingen. Man kann sie sich auch nicht theoretisch aneignen, sondern es gibt nur eine Schule und das ist das Gebet, nämlich indem wir uns von Christus in das Gebet zum Vater hineinnehmen lassen. Da die Gabe, die der Mensch im Glauben empfängt, ihm nicht äußerlich bleibt, sondern ihn hineinnimmt in das göttliche Drama, spricht Johannes vom Kreuz in einem doppelten Sinn von einer Aktivität des Menschen. Denn der Mensch muss gemäß der Wirklichkeit leben, die sein Leben ausmacht, nämlich Bild Gottes zu sein. Nur der Mensch, der dieser Wirklichkeit entspricht, kann überhaupt eine Erfahrung Gottes im Glauben machen. Und das andere, nämlich er muss dieses göttliche Drama mitvollziehen, in das er hineingestellt ist. Er muss sich hineinnehmen lassen in das Gespräch Jesu zum Vater. Dieser Mitvollzug übersteigt, wie Johannes vom Kreuz es in seinen Nächten des Glaubens beschreibt, jede menschliche Erfahrung. Es macht gerade die christliche Glaubenserfahrung aus, dass der Einzelne erfährt, Gott ist ganz anders. Er ist größer als alles, was ich mir vorgestellt habe. Geht es doch darum, die jede Erkenntnis überragende Liebe Christi zu erkennen. Epheser 3,19. Weil die Liebe Christi und das Geheimnis größer bleiben als alles, was der Mensch von Gott erkennen und erfahren kann, führt gerade diese Prägung der Glaubenserfahrung immer auch in eine Nacht. In eine Nacht, wo wir spüren, dass wir Gottes nicht habhaft werden, dass wir anfangen zu tasten, wo und wie überhaupt Gott sein kann. Das Laterankonzil von 1215 führt hierzu aus: Von Schöpfer und Geschöpf kann keine Ähnlichkeit ausgesagt werden, ohne dass sie eine größere Unähnlichkeit zwischen beiden einschlösse. Von dieser Aussage her können wir auch unsere Krisenzeit und Umbruchszeit nochmal neu bedenken. Vielleicht ist sie ja gar nicht so schlecht, sondern Vielleicht müssen wir in dieser Zeit eine ganz neue Seite Gottes entdecken, einen neuen Weg des Glaubens finden und tiefer in unseren Glauben eindringen. Vielleicht ist vieles von der überkommenen Gestalt des Glaubens zu oberflächlich gewesen. Oder Gott will uns noch einmal ganz neue Dimensionen seines göttlichen Mysteriums eröffnen. Das Phänomen, dass Krisenzeiten und Ansätze zu ihrer Bewältigung sich bereits sehr früh in der Lebensgeschichte Einzelner manifestieren, hat sich die Soziologie in der Biografieforschung bereits zunutze gemacht. Niemals wird es den Menschen gelingen, eine endgültige, unbeweglich bleibende Antwort zu geben, wer und was Gott ist. Gott ist zwar nicht unerreichbar, wir können ihn erreichen in seinem Sohn, aber doch ist er immer größer als alles, was wir jetzt davon erfahren. Darin liegt also die Herausforderung, dass man immer wieder neu bereit ist, die gängigen und bisher habhaft gewordenen Begriffe und Vorstellungen von Gott aufzugeben und sich von Gott noch einmal neu herauszuführen lassen. Ähnlich wie Abraham, der sogar mit 90 noch einmal aufbrechen musste in ein Land, wo er bisher noch nie war. So viel zu einer ersten Bestimmung des Wesens christlicher Erfahrung, nämlich alles im Glauben ist rückgebunden an Christus und Gott ist größer als alles, was wir je verstanden haben von ihm. Nun ein zweiter Punkt, nämlich alles, was wir von Gott wissen, und alles, was wir durch Christus geoffenbart haben, ist zusammengekommen in der Feier des Sakraments. Die grundlegende christliche Mystik und Glaubenserfahrung findet ihren sichtbaren Ausdruck in der Taufe. Die Taufe ist die Wirklichkeit des Glaubens und der Beginn des christlichen Weges. Die Frage, ob es einen Unterschied zwischen gewöhnlicher und mystischer Glaubenserfahrung gibt, muss mit dem Hinweis beantwortet werden, dass auch eine mystische Erfahrung eine solche des Glaubens ist. Eine Erfahrung, die eine andere Erfahrung verlängert, indem sie diese vertieft, reinigt, klärt, übersteigt und krönt. So steht die christliche Erfahrung der mystischen Erfahrung nicht heterogen gegenüber. Dann würde das Christenleben abgewertet und die mystische Erfahrung überbewertet. Vielmehr gilt von jedem Glaubenden und gleicherweise auch vom Mystiker: Euch ist es gegeben, die Mysterien des Reiches der Himmel zu erkennen. Matthäus 13,11. Das gilt für jeden. Das Gnadengeschenk, das jedem Getauften als Mysterium verheißen ist, kann jeder Getaufte subjektiv einholen. Insofern hat der Mystiker keine andere Erfahrung als die Erfahrung jedes Christen. Er kann sie höchstens vertieft erfahren und auf neue Weise. Aber es ist nie eine ganz andere Erfahrung. Deshalb muss auch eine mystische Erfahrung innerhalb des Rahmens der normalen Gnade und des normalen Glaubens gedacht werden. Denn sonst wäre unser Glaube letztlich ein Weg der Gnosis. Dann wären nur die Theologieprofessoren die wahren Wissenden im Glauben und die wahren Mystiker. Aus all dem ergibt sich, dass die Taufe das Wesen des christlichen Glaubens ausmacht und dass in der Taufe alle Voraussetzungen gegeben sind, um in die Tiefe des Glaubens einzudringen. Die erste eigentliche Bezeugung, also von der Geburt Gottes im Herzen des Menschen, kommt aus der Tauftheologie. Nämlich, jeder, der in Christus getauft ist, kann von sich sagen, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Dies zeigt sich in einer frühen Definition des christlichen Glaubens und von Spiritualität. Es ist ein anonymes Zeugnis aus dem frühen 5. Jahrhundert. Dort heißt es: Fürwahr, verehrungswürdiger und liebenswerter Vater, da dir durch die neue Begnadung der Taufe jeder Grund der Trennung abgewischt ist, bemühe dich, hüte dich, laufe, eile, bemühe dich, dass du in der Spiritualität, in Spiritualitate voranschreitest. Hüte dich, damit du nicht als unvorsichtiger und nachlässiger Wächter das Gut, das du in der Taufe empfangen hast, verlierst. Christliches Leben ist also Treue zur Taufe. Und Glaubenserfahrung kommt ebenfalls aus dieser Treue zur Taufe. Die Taufe ist also die Grundvoraussetzung christlicher Glaubenserfahrung und ihrer Vertiefung. Ein drittes. Zu dem, was wir eben dargestellt haben, nämlich die christologische Rückgebundenheit aller Erfahrungen gründet in Christus und sie noch einmal ist grundgelegt in der Taufe, erfährt nun in diesem dritten Punkt eine kirchliche Ausweitung. Mit dem Mittelalter, schon mit Bernhard ansetzend, wird immer stärker gesagt, Gott und die Seele. Es scheint so zu sein, dass es nur noch darauf ankommt, dass ich in den Himmel komme und dass es nur noch dieses Gegenüber des Ichs zu Gott gibt. Das ist aber ein Irrweg und eine Engführung des Glaubens. Christlicher Glaube ist primär das Wir und nur sekundär das Ich. Insofern gründet aller christlicher Glaube in der Mitfeier der Sakramente. Viele Heilige sind an den Punkt gekommen, dass sie sahen, ich lebe nun in einer solchen Unmittelbarkeit zu Gott. Brauche ich dann überhaupt noch die Eucharistie? Und muss ich dann überhaupt noch die Heilige Schrift lesen? Und sie alle mussten sich schließlich eingestehen, nein, über die Feier der Eucharistie und über das Studium der Heiligen Schrift hinaus gibt es keinen anderen Weg für den Christen, als zu Gott zu kommen. Durch die Sakramente wird der Einzelne hineingenommen in das göttliche Leben. In der Mitfeier der Sakramente ereignet sich die eucharistische Realisation der Kirche im Leben der einzelnen Gläubigen. So kann man mit Recht sagen, das Wesen christlicher Glaubenserfahrung gründet in der Eucharistie. Durch Taufe und Eucharistie hat der Christ alle Voraussetzungen für den Weg christlichen Glaubens. So ist die christliche Glaubenserfahrung durch Heilige Schrift, Sakramente und Tradition wesenhaft vermittelt. Mystik ist für den Christen also keine subjektive Erfahrung im Einzelnen, sondern letztlich immer die verhüllte Wirklichkeit Christi im Sakrament, was dann der Einzelne auf seine Weise noch einmal vertieft für sich einholen und erfahren darf. Nicht der Einzelne ist Braut Christi, sondern die Kirche ist Braut Christi. Und nur insofern der Einzelne sich in die Kirche hineinleben lässt, kann er überhaupt selber Braut Christi werden. Christ werden heißt Kommunio werden und damit in die Wesensweise des Heiligen Geistes eintreten. So viel also von der kirchlichen Rückbindung aller christlichen Glaubenserfahrung. Christliche Erfahrung Gottes ist also nicht eine Erfahrung im Einzelgang, sondern innerhalb der Gemeinschaft der Kirche. Und ein viertes und letztes. Christliche Glaubenserfahrung führt nicht in das Stummen und in das Schweigen, sondern in das Wort. Christliche Glaubenserfahrung will versprachlicht werden. Ja, sie will verkündigt werden, in das Zeugnis gestaltet werden. Hier zeigt sich etwas Wesentliches, nämlich christliche Glaubenserfahrung ereignet sich nicht bloß auf dem Meditationshocker, im Kämmerlein, sondern alles will letztlich zur Sendung werden, zum Zeugnis für die Welt. Es gehört gerade zum Spezifikum einer christlichen Gotteserfahrung, dass der Einzelne sich gesendet weiß, das Evangelium zu verkünden und seine eigene Erfahrung selbst ins Wort zu heben. Immer wieder haben Heilige bemüht, das, was sie erfahren, auch nun niederzulegen, sei es in einem Buch oder in einer Predigt oder auf andere Weise. Sie wollten es gerade nicht für sich behalten. Nicht anders verhält es sich bei der kleinen Therese. Sie beantwortet die Erfahrung der Gottesferne nicht damit, dass sie sich nun traurig zurückzieht, sondern sie beantwortet diese Erfahrung mit einer zunehmenden Bereitschaft zum Dienst an der Kirche. Die kleine Therese erfährt, dass das, was sie da erfährt, wesentlich für die anderen ist und dass sie für die anderen zu einer Botschaft werden kann. Gott erfahren bedeutet mehr als ihn sehen, also dass es nur zu einer persönlichen Begegnung mit Gott kommt. Gott erfahren bedeutet vielmehr ihn versichtbaren, ihn sehbar machen. Und insofern ist die Sendung und das Apostolat ein Unterscheidungskriterium christlicher Glaubenserfahrung geworden. Verehrte Hörerinnen und Hörer, damit haben wir die Grundlagen einer christlichen Glaubenserfahrung uns vor Augen gehalten. Es ist eine Erfahrung Christi, es ist eine Erfahrung gegründet in der Taufe, der Feier der Eucharistie, der Gemeinschaft der Kirche und geöffnet für das Apostolat und die Sendung. Wir können über das Gesagte kurz noch nachdenken, wenn nun für einen Augenblick die Musik erklingt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, nicht selten wird in der geistlichen Begleitung der Wunsch geäußert, dass man doch so etwas wie eine mystische Erfahrung haben möchte. Und wer würde sich nicht freuen, wenn er im Gebet das Gefühl hätte, Gott unmittelbar begegnet zu sein? Aber wir wissen gerade aus dem Zeugnis der Schrift, wie erschreckend und groß die Begegnung mit Gott für viele Menschen geworden ist, dass sie schließlich sogar zu Gott sagen, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Es gibt also eine Spannung im Wunsch nach gläubiger Erfahrung, nämlich zum einen, dass wir doch dessen sicher sein wollen, dass wir auf dem Weg wirklich zu Gott sind. Und das andere, das Erschrecken darüber in dem Augenblick, wo Gott uns sein Antlitz enthüllt. Wir können diese Spannung nun in einem dritten Kapitel bedenken, was es nun um diese mystische Erfahrung ist und was wir von ihr für die Schule der Glaubenserfahrung lernen können. Zunächst ist auffällig, dass das Christentum einen ganz spezifischen Begriff von Mystik hat. Und Paulus rechnet ab, wenn er mit den Mysterienreligionen letztlich etwas abrechnet, was er für nicht christlich hält. Mystikos kommt vom griechischen Wort myo, das heißt die Augen schließen. Und so gab es damals Mysterienreligionen, die geheime Zeremonien und Riten hatten, wo nur die Eingeweihten letztlich Kenntnis von bekamen. Ganz anders Paulus in Philipper 4,12. Dort heißt es, ich bin darin eingeweiht, me myo mai, mich satt zu essen, wie auch Hunger zu leiden. Und darin wird gerade der Grad des Banalen deutlich. Nämlich, Paulus ist eingeweiht, sich satt zu essen und Hunger zu leiden. Damit sagt er, Mystik allein ist nicht spezifisch für das Christentum. Da sagt er, mystisch ist für ihn, wenn er gut essen kann und wenn er bereit ist zu leiden. Mystik ist im Christentum etwas ganz anderes. Und zwar in dreifacher Hinsicht. Das eine ist, mystisch für das Christentum ist in einem ganz spezifischen Sinn das Verständnis der Heiligen Schrift und die göttliche Wirklichkeit in der Heiligen Schrift. Mystik ist im Christentum das am wenigsten Griechische, nämlich die Heilige Schrift. Es ist das Christusverständnis der Heiligen Schrift. So wie Christus sagt, was die Propheten und die Psalmen und die Bücher über ihn geschrieben haben. Das ist der mystische Sinn der Heiligen Schrift. So wird Christus selbst als der mystische Engel bezeichnet. der das neue Volk führt. Und die Einsicht in die heiligen Schriften wird zur mystischen Schriftauslegung, dass man nämlich Christus in allen Worten und Zeugnissen der heiligen Schrift wiedererkennt. Mystisch ist die Taufe, nämlich durch die Taufe werden wir in diese Christuswirklichkeit der heiligen Schrift hineingenommen. Damit haben wir schon eine erste wichtige Antwort. Mystisch ist die Christuswirklichkeit der Heiligen Schrift. Und überall, wo einer die Heilige Schrift auf Christus hin auslegt, ist er der wahre Mystiker. Ein zweites. Mystisch ist die Anwesung des Herrn im sakramentalen und liturgischen Leben, in der Eucharistie und in der Kirche. So gehen die frühen Väter der Kirche hin und bezeichnen das eucharistische Brot als ein mystisches Brot und die Kommunion als eine mystische Speise oder den Altar als einen mystischen Tisch. Die Taufe ist das mystische Wasser und der Hymnus ein mystischer Hymnus. Und das Vaterunser enthält mystische Worte und so fort. Mystisch ist also eine sakramentale Wirklichkeit, nicht etwas neben den Sakramenten und neben der Eucharistie. Mystisch ist das, was letztlich Christus Gestalt in der Feier der Sakramente annimmt. Somit ist die wahre Schule aller Mystik die Feier der Eucharistie und die Christuswirklichkeit innerhalb der Eucharistie. Erst später, ansatzhaft schon bei Origenes, kommt nun ein dritter Bereich von Mystik zur Sprache, den wir normalerweise mit Mystik verbinden. Mystisch ist nun die Erfahrung der Christuswirklichkeit in der Heiligen Schrift und im Sakrament. Hier kommt nun das zum Vorschein, was wir normalerweise mit Mystik verbinden. Mystisch ist nun das, was der Einzelne erfährt von dem, was er in der Taufe und in der Eucharistie empfangen hat. Es ist also schon etwas ganz anderes, nämlich nicht nur das, sondern wie ich dieses im Glauben auch in meinem Leben erfahren kann. Dass ich also die innerste Gemeinschaft mit dem erfahre, was ich feiere. Hier liegt also der Akzent genau auf der Erfahrungsdimension und nicht nur in der Überlieferung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, damit haben wir drei Dimensionen, wie die frühe Kirche Mystik und ihre Mystik versteht, nämlich der mystische Sinn der Schrift, das ist der Christussinn der Schrift, das zweite, die Vergegenwärtigung Christi in der Feier der Sakramente und das dritte eben auch die Erfahrung des Glaubens und dieser Christuswirklichkeit im eigenen Leben. Wir können nun weitergehen und uns fragen, was bedeutet das nun für unsere Fragestellung einer Glaubenserfahrung im Alltag? Somit ein letzter Abschnitt unserer Überlegungen. Wie können wir all das, was wir eben theoretisch erarbeitet haben, für unseren Alltag und die Spiritualität im Alltag fruchtbar machen und gleichsam umsetzen? Ein erstes, es ist für mich das Wichtigste. Jede Glaubenserfahrung ist gebunden an die Heilige Schrift. Nicht ohne Grund war es ja in der frühen Kirche so, dass wenn einer anfing zu beten, er zunächst die Heilige Schrift auflas und in der Heiligen Schrift nun das Wort Gottes suchte und im Gebet auf dieses Wort Gottes antwortete. Vielleicht müssen wir viel stärker mit der Heiligen Schrift beten. Gebet ist nicht etwas, wo ich nur mein Herz öffne und einfach nur das dem Herrgott entgegentrage, was ich in meinem Herzen vorfinde, sondern beten ist Antwort, Antwort auf das Wort Gottes. So kann es eine große Hilfe sein, wenn wir am Beginn unseres Betens zunächst ein Wort in der Heiligen Schrift lesen und aus dieser Begegnung mit dem Wort Gottes unser Gebet formulieren. Mystische Erfahrung, wie auch überhaupt christliche Glaubenserfahrung, lebt aus dem Angeredetsein von Gott. Gott hat gesprochen und unser ganzes Leben und Beten kann höchstens Antwort sein auf dieses uns vorgegebene Wort Gottes. Deswegen ist es wesentlich, dass unser geistlicher Weg nicht bloß ein Weg der Selbsterfahrung ist und nicht der Nabelschau, dass wir immer wieder nur auf uns und auf unsere Nöte schauen, sondern viel stärker von der Heiligen Schrift ausgehen zu der Größe unserer Berufung, wie wir sie dort wiederfinden und angesprochen sehen. Selbstwerdung und Gottesbegegnung sind nicht identisch. Gottesbegegnung ist etwas anderes als nur, dass es mir gut geht und dass ich meine Sorgen und Nöte vor Gott bringe. Gott ist größer als mein Ich. Und deshalb kann es gerade entscheidend sein, dass ich dieses Ich und das eigene Selbst zurückstelle und mich hineinnehmen lasse in die größere Wirklichkeit Gottes. Hierfür ist gerade die Heilige Schrift eine wesentliche Voraussetzung und eine grundlegende Hilfe für jeden Gebetsweg und für jede Glaubenserfahrung. Christliches Leben lebt aus der Heiligen Schrift, der Begegnung mit der Heiligen Schrift, und christliche Glaubenserfahrung wird niemals über das Zeugnis der Heiligen Schrift hinausgehen können. Somit ist jede Glaubenserfahrung immer eine Christuserfahrung, wie wir sie niedergeschrieben sehen in der Heiligen Schrift. Ein zweites. Wenn wir sagen, dass eine christliche Glaubenserfahrung nie über das Wort der Heiligen Schrift hinausgeht und immer wieder sich zurücknehmen lässt in das Wort der Heiligen Schrift, dann müssen wir ein zweites sagen, nämlich dann geht auch christliche Glaubenserfahrung nie über das hinaus, was Christus uns eröffnet hat, nämlich den Glauben. Christliche Glaubenserfahrung wird nie so sein, dass wir sagen, nun bin ich sicher, Gott existiert, ich habe ihn erfahren. Es gibt nie eine mathematische Exaktheit, mit der ein Mystiker sagen kann, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich da Gott erfahren habe. Sogar die großen Mystiker nehmen sich zurück. Sogar eine Teresa von Avila sagte einmal, vielleicht hätte sie 1000 Visionen gehabt, aber gäb's Gott, dass eine wahr ist. Damit will sie nicht leugnen, dass sie in den anderen Erfahrungen wirklich Gott erfahren hat, aber jeder nimmt sich noch einmal zurück und sagt, und gibt einen Vorsichtshinweis, dass man nämlich noch einmal nicht Gottes habhaft werden kann. Das heißt aber auch, dass jede christliche Glaubenserfahrung immer nur im Rahmen des Glaubens ist. Eine Erfahrung wird nie zu einem Wissen führen. Glaube ist Verheißung von Einsicht, aber die Erfahrung übersteigt niemals den Glauben. Das hieße aber auch, dass kein Mystiker von Format sich je mit Parapsychologie abgegeben hat. Man kann nicht hingehen und sagen, dass Stigmata oder Bilokation oder andere Phänomene irgendein Beweis sind, dass schon es sich um eine authentische Glaubenserfahrung handelt. Mystik hat nichts mit einem Erfahren um des Erfahrens willen gemein. Die Mystiker wissen darum, wie zweideutig und mangelhaft jedes dieser Erfahrungen ist. Dies heißt für sie aber nicht, dass die gemachte Erfahrung im Unverbindlichen bleibt. Sie wissen, dass sie sich durch das Erfahrene in Pflicht genommen sehen, aber sie beweisen nichts mit ihrer Erfahrung. Denn sie wissen, dass das, was sie erfahren, ist nicht ihre Leistung. Sie haben es erfahren ohne ihr eigenes Zutun. Es hat sich plötzlich und unvermittelt eingestellt. Deshalb ist ein Mystiker letztlich immer hilflos gegenüber seiner Erfahrung. Er wird nie demonstrieren, dass das Erfahrene wahr ist, beziehungsweise ob der von ihm erfahrene Gott tatsächlich existiert. Mystiker können nur das Erfahrene beschreiben und erzählen, aber sie können nie beweisen. Jeder Erfahrer im Glauben verbleibt also im Bereich des Glaubens und übersteigt ihn keineswegs. Deshalb dieses schöne Zeugnis von Bernhard von Clairvaux, wir haben es schon eigens in einer Sendung einmal bedacht, dass ihn das Wort, also der Logos, besuchte, ohne dass er das Hereinkommen selbst gespürt habe. Und Madame Guyon bekennt, dass die peinlichste Lektion ihrer mystischen Erfahrung darin bestand, in Gottes Armen zu sterben, ohne diese Arme zu sehen. Meist vergleichen die Mystiker ihre Beziehung zu Gott mit dem Zusammensein zweier Freunde in einem dunklen Zimmer. Sie wissen, dass Gott gegenwärtig ist und dass sie ihm nun begegnen. Aber es ist nicht so, dass sie ihn unmittelbar sehen. Einmal war eine Frau in der geistlichen Begleitung. Sie sagte, sie hätte Christus gesehen und sie hätte dann gesagt, warte einen Augenblick, ich mache eben ein Foto von dir. Genau solches wird nie möglich sein und nie wird eine Glaubenserfahrung sich in eine solche Demonstration hineinbringen lassen. Ein dritter Punkt. Also, eine Glaubenserfahrung ist immer eine Erfahrung im Rahmen des Glaubens. Das dritte ist, jede Erfahrung, auch die des Mystikers, ist immer ein Geschenk der Taufgnade. Kein Mystiker kann über das hinausgehen, was jeder Getaufte mit der Taufe bekommen hat. Damit ist auch jeder Getaufte zum Mystiker berufen, wie ich am Anfang sagte. Das heißt aber, und das war vielleicht das Manko der Barockspiritualität, dass sie zu einer unguten Kasuistik geistlichen Lebens führte, dass man das geistliche Leben in seinen Etappen beschrieb, sodass jeder auf sich schaute, welche Etappe er gerade erreicht hatte, was den Eindruck hinterließ, als ob man bestimmte Etappen nacheinander erreichen könnte, um dann immer mehr sozusagen zur Unio Mystica, zur Vereinigung mit Gott zu gelangen. Gott ist anders. Und auch das mystische Leben ist anders. Ja, jedes Leben im Glauben ist anders. Nämlich, jedes Leben im Glauben kann vertiefen, was wir in dem Glauben und in der Taufe bekommen haben. Und es verlängern und reinigen und klären. So ist die mystische Erfahrung eine Erfahrung, die eine andere Erfahrung verlängert, nämlich die der Taufe. Die mystische Erfahrung ist also kein besonderes Stockwerk im Kosmos des Glaubens, sondern, wie Reusburg sagt, alle guten Menschen haben dies. Der gute Mensch, der äußerlich bleibt und seine Aufmerksamkeit auf die äußere Lebensweise richtet, besitzt Gott, aber er wird dessen nicht inne. Und der Mystiker wird gerade dessen inne, indem er immer wieder schaut, wo er dieser Gegenwart Gottes in seinem eigenen Leben sichtbar begegnen kann. Also, alle Glaubenserfahrung ist letztlich eine Erfahrung der Gnade und der Taufe und der Taufwirklichkeit. Ein nächstes, was für christliche Glaubenserfahrung bezeichnend ist, nämlich alles geschieht hier, wie wir schon sagten, aus Gnade. Wesentlich ist, dass der Christ seine Erfahrung nicht sucht um der Erfahrung willen, dass er also letztlich sich beweisen will, dass er auf dem rechten Weg ist oder dass das Gott ist. Den Mystikern gilt jede Form des Habens als ein Götzenbild. Und so wissen wir ja, dass Teresa von Avila ihre Erfahrung aufschrieb, aber sie letztlich der Inquisition zur Verfügung stellte und sagte, urteilt ihr selber darüber. Und wenn es nicht gut geschrieben ist, dann verbrennt es. Wie ein Sklave zum Tisch des Herrn geladen wird, so wird dann der noch unerzogene Geist zu jener Art von Gott Gebetserfahrung heraufgezogen, die gewöhnlich nur als Belohnung geschenkt wird. Kurz gesagt, die mystische Erfahrung ist die Krönung, aber nie die Frucht gläubigen Sehnens. Wir können uns vorbereiten und die Hindernisse entfernen, aber das und wie Gott kommt, das ist reine Gnade. Und wenn es in der Mystik immer wieder auch so aussieht, als ob man hier Gott zunehmend habhaft werden könne, letztlich eine authentische Mystikerfahrung ist immer eine Demontage einer solchen Vorstellung. Keiner kann Gott aus eigener Kraft gewinnen und erst recht nicht durch bestimmte Techniken sich ihm nähern. Gott ist auch keine Gewohnheit, sondern Gott ist immer etwas, wo wir sagen, er ist größer als alles, worauf wir uns vorbereitet haben. Ein kleines Wort eines Mystikers: Wenn man sich unbedingt im Spiegel betrachten will, braucht man sich wirklich nicht auf einen Betschemel zu knien. So gehen wir in den Glauben hinein, nicht um uns selbst zu betrachten, sondern uns hineinzunehmen lassen in eine Erfahrung, die größer ist als wir selber und größer als alles, was wir uns vorstellen können. Bevor der Mensch Gott erfährt, muss er nicht sein Ich, wohl aber seine Ichheit abgeben. Er muss nicht seine Existenz abgeben, doch seine eigenmächtige Existenz. Er muss nicht seine Person abgeben, sondern seine Persönlichkeit. Dies sprechen die Mystiker als Vernichtung an. Nicht, dass der Mensch vernichtet wird, sondern alles, was in ihm ichhaft ist. Und das ist immer ein schmerzlicher Prozess. Ziel dieses Prozesses ist Galater 2,20. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Da ist der Mensch sozusagen vernichtet, aber nicht so, dass er selber liquidiert ist, sondern dass er sich hineingenommen weiß in eine größere Wirklichkeit. Diese größere Wirklichkeit ist reines Geschenk. Und der Mensch erfährt, dass er hier geschenkhaft etwas erfährt, worauf er sich nie hätte vorbereiten können. Alles ist also hier Gnade. Und alles, was der Mensch tun kann, ist letztlich immer nur, dass er sich auf diese Gnade vorbereitet. Aber noch ein weiteres, was für unsere Überlegung wichtig ist. Wir haben es auch schon angesprochen. Jede Erfahrung im Glauben wird uns tiefer hineinnehmen lassen in das Leben der Kirche. Im Leben der Kirche werden wir erfahren, dass diese Erfahrung, die wir im Glauben gemacht haben, letztlich schon die Erfahrung aller ist, dass wir uns also nicht herausnehmen können aus der Gemeinschaft der Glaubenden. Bei diesem Punkt gibt es auch eine andere Seite, nämlich sie zeigt sich darin, dass es sich lohnt, Texte von Mystikern zu lesen, weil wir nämlich spüren, dass in den Texten etwas angesprochen wird, was wir längst schon kennen. Daher kommt es, dass beim Lesen mystischer Texte, in denen die Mystiker ihre Erfahrungen berichten, etwas in uns selbst reagiert. Und damit wissen wir, dass der Mystiker nicht etwas ganz Außergewöhnliches und was ganz anderes berichtet, sondern letztlich das ins Wort bringt, von dem wir ahnungshaft schon etwas in uns wahrgenommen haben. Jede Glaubenserfahrung und jede mystische Erfahrung wird sich aber erst erfüllen im Jenseits, im Himmel. Und somit ist auch jede Glaubenserfahrung eine vorläufige Erfahrung. Ihre letzte Vollendung wird erst im Himmel sein, dort, wo wir spüren, dass etwas uns geschenkt ist, von dem wir auf Erden selber nur ahnungsweise eine Vorstellung hatten. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Zeit schreitet leider schnell voran. Ich möchte noch kurz einen Punkt zur Sprache bringen und wenn Sie weiter interessiert, können Sie auch gerne mein Manuskript mit anderen Punkten wieder auf der Homepage nachlesen. Ich möchte nämlich mit Ihnen den einen Punkt noch bedenken: Wie sieht eigentlich die Glaubenserfahrung heute aus? Und wie haben wir unsere Zeit zu bewerten? Ist es eine glaubensträchtige Zeit? Sind wir in einer Zeit der Gottesfinsternis? Was ist es um unsere Zeit? Ich glaube, die kleine Therese spricht mit ihren Erfahrungen etwas Wesentliches an. Nämlich das Neue an der kleinen Therese ist ja, dass die Erfahrung der dunklen Nacht für sie nicht etwas ist, was nur für einige Zeit anhält, sondern die Nacht ist für sie etwas, was wirklich ein Leben lang bleibt. Die Nacht ist kein vorübergehendes Stadium. Und doch weiß sie und ist sich dessen gewiss, dass Gott existiert. Aber die kleine Therese bringt noch ein zweites. Wir haben es schon angedeutet, nämlich die Nachterfahrung im Glauben wird für sie zum Mitwirken am Erlösungsgeschehen. Die dunkle Nacht wird für die kleine Therese zur Mitwirkung und nur sekundär zur Läuterung der Seele. Nämlich die kleine Therese weiß sich hineingestellt in das Schicksal Jesu, in die Theologie des Kreuzes. Das, was wir augenblicklich in der Kirche erfahren, ist auch noch einmal ein Hineingenommenwerden in das Skandalon Christi. Nämlich, dass der Glaube ein Ärgernis ist, ja, dass Menschen sich von Christus abwenden, weil sie ihn letztlich nicht verstehen. Vermutlich ist doch damit eine wichtige Revision des mystischen Weges umschrieben. Früher sah man den Weg des Glaubens als einen Aufstiegsweg. Umso mehr man betet und meditiert, umso näher kommt man Gott. Vielleicht erfahren wir, dass christlicher Glaube auch ein Abstiegsweg sein. Dass wir nämlich immer wieder uns hineingenommen fühlen auf einen Weg in die Solidarität, auch mit den Nichtglaubenden. Dass wir nämlich spüren von dem Unglauben unserer Zeit, der bis hineindringt in unser eigenes Leben und wo wir uns solidarisch finden mit diesen Unglaubenden, um ihnen zu dienen und sie hinzuführen zur wahren Gestalt des Glaubens. So sagt Paulus, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. So gibt es eine Solidarität im Heil. Und jeder, der sich in diese Solidarität mit seiner Zeit hineinnehmen lässt, nimmt sich auch in die Gotteserlösungswirklichkeit unseres Glaubens hinein und weiß, dass nur Gott uns alle gemeinsam retten will und dass jeder für jeden verantwortlich ist. So viel als kleiner Hinweis zum Nachdenken über die eigenen Erfahrungen im Glauben und auch als kleine Korrektur, dass wir uns nicht dispensieren vom Studium der Heiligen Schrift, von der Mitfeier der Sakramente, dass wir uns hineinnehmen lassen in die Gemeinschaft der Glaubenden und nicht zuletzt in die Solidarität mit unserer Zeit und der Not ihres Glaubens. So wünsche ich Ihnen auch einen reichen Segen Gottes auf Ihrem Weg.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Pater Professor Dr. Michael Schneider, Jesuit und Hochschullehrer aus Frankfurt am Main, für seine Sendung Spiritualität heute. Es ging um Grundstrukturen der Gotteserfahrung im christlichen Glauben, wobei uns Pater Professor Dr. Michael Schneider heute besonders Texte und Erfahrungen der Mystiker vorgestellt hat. Es geht darum, die Gotteserfahrung von parapsychologischen Phänomenen zu unterscheiden und den Glauben nicht zu trennen von den Sakramenten und der Bibel. Das Skript zur heutigen Sendung können Sie auf der Homepage unseres Referenten nachlesen auf www.kat.de/zentrum/index2.htm. Dies ist die Seite des Instituts für Dogmen- und Liturgiegeschichte der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Dort bekommen Sie auch weitere Informationen über die Forschungsarbeit von Pater Professor Dr. Michael Schneider. Die heutige Sendung können Sie gerne auch auf CD und als Podcast noch einmal nachhören. Den Download finden Sie auf www.horeb.org ab heute Nachmittag im Internet und eine CD bekommen Sie telefonisch beim CD-Dienst von Radio Horeb. Die Telefonnummer ist 083 23 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer 083 23 96 75 120. Auch ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Ihre Monika Bargett.